BT-Toxine ist dafür der Begriff für Bacillus thuringiensis, sein Bodenbakterium, seit langem bekannt in der Schädlingsbekämpfung. Der wird auch angewandt im Biolandbau, beispielsweise beim Kartoffelkäfer wird er auch mit Bacillus thuringiensis gespritzt und der macht die Raupen dann kaputt, ganz gezielt von Käferlarven, von Schmetterlingslarven. Darauf wirkt dieser Bacillus thuringiensis. Mit gentechnischen Methoden hat man diesen Bacillus, dieses Toxin, dieses Gift eingebaut in Genmais, im Mais. Und in jeder Zelle dieser Pflanze, also von der Wurzel bis zum Pollen, wird dann überall dieses Toxin gebildet, dieses Gift gebildet. Und das wirkt eben auf den Maiszünsler, das ist der Hauptschädling von Mais. Und dieser Maiszünsler ist eine Schmetterlingsart. Und da ist jetzt einfach der Bogen für die Umwelt, weil dieses BT-Toxin eben nicht nur auf den Maiszünsler wirkt, sondern eben auf andere Schmetterlingsarten. Und man weiß eben von einem BT-Toxin, das ist ein Mais, der heißt BT-176, dass 8 bis 10 Pollen ausreichen, um die Raupe vom Tagpfauenauge zu vernichten. Also die fressen 8 bis 10 Pollen und dann sind die tot.
Ist auf das auch zurückzuführen, dass es immer weniger Schmetterlinge gibt?
Ach, das hat viele Gründe, dass es immer weniger Schmetterlinge gibt, weil meistens einfach die Umwelten nicht mehr da sind, in denen sie sonst gelebt haben. Die haben ja einen recht komplizierten Kreislauf zwischen ihren verschiedenen Raupengenerationen und den adulten Schmetterlingen. Aber es ist einfach so, je weniger Rückzugsgebiete diese Schmetterlinge haben, umso stärker muss man diese wenig bedrohten Rückzugsgebiete dann eben schützen. Und wir haben in Brandenburg hier den Fall, dass wir genau an einem Schutzgebiet mit einer roten Liste Schmetterlingsart dran BT-Maisanbau hatten, der auch erst genehmigt wurde und der aber dann eben zurückgezogen werden musste, weil es einfach zu gefährlich sein kann für die Schmetterlinge. Wir wissen es nicht. Also wir wissen für viele Schmetterlingsarten in Deutschland, wissen wir gar nicht, wie sensibel die auf dieses Gift reagieren. Das ist nämlich sehr unterschiedlich. Man kann ja auch nicht jede rote Liste Schmetterlingsart erstmal durchtesten und kann gucken, ja, packen die es oder packen die es nicht.
Sie fordern in Ihrer Presseerklärung zu dieser Thematik auch weitere Forschung. In welcher Weise soll die denn stattfinden? Weil man müsste ja praktisch BT-Mais anbauen, um forschen zu können, wie der auf die Umwelt wirkt.
Ja, BT-Mais wird ja sowieso angebaut in Versuchsanbauten und an Universitäten. Also viele Universitäten, die mit ökologischen Fragen sich beschäftigen, haben dann zum Beispiel im Gewächshaus, im Glashaus auch ihre BT-Pflanzen stehen. Und da kann man die ja nehmen, um bestimmte ökologische Fragestellungen auch damit anzugehen. Wo wir jetzt auch weitere Forschung fordern, ist zu Gewässersystemen. Das war ja auch der Hinweis aus Amerika, die gesagt haben, dieses BT-Toxin kommt in die Gewässer. Sie haben auf unserer Tagung auch vorgestellt, die haben direkt BT gemessen im Gewässer. Man kann direkt, also quasi eine Giftkonzentration auch im Gewässer nachweisen. Das BT ist wasserlöslich, das verteilt sich da schlicht auch im Wasser. Und es gibt im Gewässerökosystem auch Verwandte von Schmetterlingen, die sogenannten Köcherfliegenlarven, Trichopteren, sind eng verwandt mit Schmetterlingen, die reagieren auch auf dieses BT-Toxin. Und das ist der Anfang quasi der Nahrungskette. Diese Köcherfliegenlarven werden wieder gefressen von Fischen, von Aalen im Frühjahr, von anderen Fischen. Und wir kriegen dann einfach, wenn die Konzentration an den Grundnahrungsmitteln der Fische sinkt, wenn diese Larven wieder alle wegfallen, kann es eben eine Gefahr geben für die Ökosysteme. Wir wissen darüber zu wenig. Also wir wissen ganz wenig, wie es wirklich ist draußen in der Natur. Wie hoch müsste die Konzentration sein, damit diese Köcherfliegenlarven oder eben auch andere Organismen, darüber wissen wir eben nichts, geschädigt werden können.
Wir greifen da also in einen hochkomplexen Ökosystem-Wechselwirkungsmechanismus ein. Es ist ja so, man findet in Gebieten, in denen großflächig BT-toxinhaltige Pflanzen angebaut werden, in tropischen Gegenden, dass sich gerade da die Malaria-Mücke sehr stark verbreitet, weil scheinbar Gegenspieler fehlen.
Ja, die Mechanismen sind sehr komplex, weil wir halt eingreifen in dieses Ganze, dass eben bestimmte Organismen eben ihre Gegenspieler haben. Wenn wir die ausschalten, dann nehmen die anderen Populationen eben zu. Das haben wir zum Beispiel auch mit dem BT-Baumwollanbau. In Indien hat man das ganz stark gesehen. Dort hat man den Baumwollkapselbohrer ausgeschaltet. Das war eben der Hauptschädling dort. Und was ist passiert? Es kamen plötzlich dann andere Gruppen zum Zuge, die sonst überhaupt kein Problem waren. Stinkwanzen, andere Wanzen, andere Tiere haben dann plötzlich sich über diese Baumwolle hergemacht und haben die eben Kapseln trotzdem kahl gefressen. Also für den Bauer war das eben auch ein großer Verlust. Es war zwar nicht immer der Baumwollkapselbohrer da, aber dadurch, dass er weggefallen ist, hat das Ökosystem das quasi gleich aufgefüllt und die Sekundärschädlinge dann hinterhergeschickt.
Inwiefern gibt es denn ökologische und nicht nur anbautechnische Forschung im Hinblick auf gentechnisch veränderte Pflanzen und ihre Wirkung aufs Ökosystem? Was gibt es da eigentlich in Deutschland konkret an längerfristigen Forschungen auch vielleicht in einem bisschen größeren Umfang als nur als Trostpflästerchen?
Ja, also das ist ja eine alte Forderung des Bundesamtes für Naturschutz zum Beispiel, aber auch der Umweltverbände, die sagen, im Grunde, um es wirklich beurteilen zu können, brauchen wir eine sehr langfristige Forschung, also wenigstens 3 Anbaujahre. Ein Anbaujahr sagt eben nichts. Es kann im einen Anbaujahr irgendwie schlechtes Wetter sein, dann hängt es eben daran, oder es können verschiedene Bedingungen sein. Also man braucht mindestens 3 Jahre, dass man ein bisschen einen Überblick darüber hat, was passiert. Und natürlich ist diese ökologische Forschung auch immer sehr schwierig, weil wir haben ja nicht nur eine Einflussmöglichkeit, können alles andere ausschalten, so wie im Labor, sondern sind eben sehr vielfältige Einflussmöglichkeiten da. Und da muss man schon ein sehr gut durchdachtes und auch finanziell gut fundiertes Konzept haben, damit die Forschung überhaupt erfolgreich ist. Und was wir haben an Forschung, ist die sogenannte Biosicherheitsforschung des Bundesamtes für Forschung. Das BMBF betreibt seit vielen Jahren Biosicherheitsforschung, aber die haben zum Beispiel den Mohn 810, der bis letztes Jahr angebaut wurde, gar nicht mehr im Blick. Die gucken sich nur die Pflanzen an, die in Zukunft hier mal angebaut werden könnten und schauen für bestimmte Parameter, ob es da ökologische Risiken geben kann.
Ist es so, wenn einmal eine Sorte zugelassen worden ist, dass dann da dieses Amt keine Nachkontrollen mehr
Nein.
macht?
Also wenn die einmal zugelassen ist, dann ist die durch. Dann ist sie schlicht durch in der Forschung.
Da auch wenn jetzt dann von anderer Seite her neuere Erkenntnisse kommen, wie jetzt die Studie aus den USA.
Es ist einfach so, dass das Bundesministerium für Forschung sagt, die ist zugelassen und damit ist sie quasi ökonomisch auf dem Markt. Es kann nur noch ein sogenanntes Monitoring-Programm geben, ein Überwachungsprogramm geben, aber das greift überhaupt nicht, weil derjenige, der diese Sorte quasi überwachen soll und der dieses Monitoring bereitstellt für Mohn 810 ist konkret, ist Monsanto. Monsanto liefert die Daten und sammelt die Daten. Wenn man von vornherein da nichts rauskommen möchte, dann bekommt man da eben auch nichts raus. Ja. Also es gibt keine unabhängige Überwachung, die dann guckt, was passiert draußen im Feld mit den Pflanzen.
Vor ein paar Tagen ist eine Studie von französischen Forschern vorgestellt worden, die schwerwiegende Veränderung der Leber- und Nierenwerte bei Fütterungsversuchen an Ratten belegt.
Von Seralini, ja.
Und die stellt auch Mängel in den Studien von Monsanto fest. Was hat das für Auswirkungen?
Das hat gar keine Auswirkungen. Das Problem ist ja, man kommt an die Rohdaten nicht dran. Und jeder Wissenschaftler sagt ihnen, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Also man kann mit Statistik, mit Mittelwerten, kann man ganz vieles verschleiern. Wenn ich an die Rohdaten nicht drankomme und wenn ich die Rohdaten nicht nachprüfen kann und nochmal nachrechnen kann, kann ich im Prinzip ganz wenig Aussagen machen.
Ja, so die könnten ja dann einfach Daten fallen lassen. Und die
können sie Versuchsgruppen zusammenstellen oder sie können einfach kranke Tiere aus anderen Gründen abgehen lassen. Was ja nun zum Beispiel auch Monsanto vorgeworfen wurde, dass sie eben männliche und weibliche Tiere nicht unterschieden haben, obwohl die verschieden verstoffwechseln etc. pp. Das kriege ich aber mit so einer aufbereiteten Statistik eben nicht raus. Das ist immer wieder das Problem, dass so noch nicht mehr das Bundesamt für Naturschutz eben entsprechend die Rohdaten bekommt, sondern auch nur die aufbereiteten Daten. Also nachzuvollziehen, wie kommt denn Monsanto zu seiner Bewertung, dass der Mais XY sicher ist oder auch ein anderes Unternehmen. Das gilt für alle Unternehmen. Das ist quasi unmöglich. Also das ist eine alte Forderung zu sagen, man braucht die Rohdaten der Unternehmen, damit die auch nochmal unabhängig gegengecheckt werden können.
Und warum hat jetzt das Bundesamt selber keine BT-Toxine in Gewässern gefunden? Würde da nicht danach gesucht?
Nee, haben wir bis jetzt, war das keine Idee. Also es wurde immer gesagt, spielt überhaupt keine Rolle, ist nicht denkbar. Das war eben sehr bahnbrechend, was sie in den USA gemacht haben, dass sie sich das wirklich angeguckt haben und auch den Eintrag gefunden haben.
Es hieß ja früher BT-Toxin, ja, das gibt es in der Natur auch. Aber in der Natur wird es ja nur ganz kurzfristig, wenn beispielsweise die Ökobauern das spritzen, ganz kurzfristig eingesetzt.
Richtig.
Die Pflanze produziert es ja ständig.
Die Pflanze produziert es ständig und das Toxin ist sehr, sehr haltbar. Also sie haben ja nach der Ernte haben sie die ganzen Stoppeln draußen auf dem Feld und diese Stoppeln werden ja dann auch verstoffwechselt oder abgebaut und die kommen durch den Regen oder sonst was, können auch diese Abbauprodukte dann in Gewässer reinfließen oder eben auch Stoppelreste und sowas, Streu reinfließen und da ist überall das BT-Toxin drin. Und im Herbst bei der Ernte, ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesehen haben, das sind ja so...
Das bläst zum Teil
genau,
richtig.
Bläst ganz schön dann auf das Streu weg.
Wir haben die da mit dem Häcksler fahren.
Genau, wenn die mit dem Häcksler fahren, haben sie einen ganz schönen Abdrift. Wir sind dabei, das gerade zu messen. Und dieser Drift, der geht eben auch ganz oft in die Vorfluter neben die Felder und lagert sich dort ab. Und dann haben sie in diesen Ablagerungen im Sediment ist das Toxin gebunden und wird eben nach und nach verstoffwechselt und freigesetzt.
Und das ist ja da in diesen Sedimenten dann auch richtig lange haltbar.
Genau.
Und wird nicht so schnell durch UV-Strahlung zerstört, wie es immer früher hieß. Das wird ja gleich zerstört.
Nee. Das kann man lang nachweisen. Das ist auch biologisch aktiv. Also das können wir auf jeden Fall machen. Und wir haben jetzt auch ein Forschungsprojekt über 3 Jahre, wo wir uns genau anschauen, wie viel Streu gelangt denn in so ein Gewässer hinein, wie wird es abgelagert, wie wird es verstoffwechselt und können wir Aussagen darüber treffen, welcher Eintrag stattfindet an BT-Toxinen in Gewässersystemen.
Für Menschen ist ja das BT-Toxin relativ ungefährlich, heißt's. Es werden ja auch Waldbestände vom Hubschrauber aus damit behandelt, gegen Eichenspinnerlarven. Wie ist das zu bewerten? Stimmt diese Aussage so?
Das kann man ja immer nur sagen, zum jetzigen Kenntnisstand oder zum jetzigen Stand der Forschung gibt es da wenig Hinweise drauf. Mir sind keine bekannt, dass es direkte gesundheitliche Schädigungen haben könnte jetzt auf den Menschen.
In der Hinsicht also Entwarnung, aber Entwarnung für die ganze Ökosystemproblematik kann man nicht geben.
Nein, auf keinen Fall. Vor allem, man sollte ja mit einer neuen Technologie sich nicht nur mehr Probleme einhandeln, als man lösen will. Und da sehen wir momentan auch in der deutschen Landwirtschaft keine Notwendigkeit für BT-Mais, weil man genauso gut diesen Mais dadurch Herr werden kann, dass man tief unterpflügt oder einen Fruchtwechsel vornimmt.
Probleme will Monsanto ja vielleicht nicht unbedingt lösen, sondern wirtschaftlichen Erfolg haben. Und
ja,
wenn das jetzt auf Kosten anderer geht, wenn sich zum Beispiel dann durch diese massenhaft vorkommenden BT-Toxine Resistenzen ausbilden und der Ökolandbau das BT-Präparat nicht mehr anwenden kann, weil es nichts nützt, dann wird ja der damit geschädigt.
Der wird damit massiv geschädigt, weil natürlich Kartoffelkäfer ist ein Riesenproblem. Also dafür brauchen sie das BT.
Das ist kurzfristig wirksame, nicht in die Pflanzen gentechnisch
eingebaut. Das, was man eben auch im Biolandbau anwenden darf, was eben dann gespritzt wird als BT-Toxin, ja.
Was haben Sie für Möglichkeiten, jetzt da Druck zu machen?
Nun, wir schauen uns das jetzt wirklich sehr intensiv an in Brandenburg mit den Gewässersystemen. Wird das BT eingetragen in die Gewässersysteme, können wir nachweisen, dass es dort mögliche Wirkungen gibt. Und dann muss man schauen, ob man da nicht auch Abstandsregelungen zum Beispiel findet zu Gewässersystemen oder ob man dann eben generell sagt, es ist ein hohes ökologisches Risiko da, jetzt nicht nur für die Landwirtschaft direkt, sondern eben auch für die ganzen Gewässersysteme. Da muss man dann schauen, wie der Gesetzgeber damit umgeht. Also wir können ja erstmal nur die Daten liefern und können gucken, dass wir dazu forschen, dass wir darauf hinweisen, dass es dort einfach ein Risiko gibt für die Ökosysteme. Handeln muss dann der Gesetzgeber. Die sind aber auch daran interessiert. Also wenigstens auf Länderebene, gerade in den Ländern, die große Schutzgebiete haben, die ein ganz großes Augenmerk darauf richten, dass sie eben ihre wenigen geschützten Arten denn auch noch ein gutes Lebensumfeld bieten. Die wollen sich das nicht kaputt machen lassen durch die Gentechnik.
Ja, da geht es nicht nur darum. Wir hatten ja letztes Jahr, bedingt durch häufige Niederschläge, ziemliche Mückenplagen. Die wurden ja auch zum Teil mit BT-Präparaten bekämpft. Wenn jetzt die nicht mehr bekämpft werden können, dann kann ich mir vorstellen, dass am Chiemsee oder im Rheintal ziemlich übel zu leben ist.
Ja, in den Rheinau auf jeden Fall. Das stimmt. Also da gibt es viele Probleme, die man sich damit einhandelt, dass man eben BT so massiv in die Umwelt verbringt. Ja, und dann die Resistenzen werden auch folgen, werden auch kommen in den USA, dass sie dann einfach dieses BT auch für die Maiszünsler eben nicht mehr wirkt oder für die anderen Schädlinge, die sie nur eigentlich meinen. Wenn ich dauernd das gleiche Gift nehme in hohen Konzentrationen, das ist immer so, dann bilden sich eben Resistenzen aus.
Da wird Monsanto wahrscheinlich sagen, ja, deshalb müssen wir ja auch forschen, weil dann machen wir das Nächste.
Genau, gibt es das Nächste. Gehen mit eben drauf. Aber das ist natürlich immer ein Punkt und eine Lösung und dann wird es wieder durchbrochen.
Und es wird die Abhängigkeit von diesem Konzern immer weiter gesteigert, weil die alternativen Methoden gar nicht mehr eingesetzt werden können.
Das ist ja eine Forderung von uns, dass wir sagen, wir brauchen eine vernünftige Förderung der Züchtung. Wir brauchen gute Züchtungsprogramme für eine konventionelle Züchtung, die gerade auf solche Fragen wie Klimawandel, Extremwetterbedingungen, dass wir einfach Pflanzen haben, dass wir Pflanzengemeinschaften haben, die gut gewappnet sind jetzt gegen die ganzen Herausforderungen, die wir haben.
Man geht ja in der Züchtung auch weg von dieser absoluten Resistenz gegen diesen oder jenen Schädling oder Befall, sondern mehr zu einer Toleranz, weil sich doch immer herausgestellt hat, Resistenzen werden immer recht schnell durchbrochen, während Toleranzen, wenn die Pflanzen damit leben können, dann ist es langfristig haltbarer.
Ja, auf jeden Fall. Oder dass man eben hingeht, auch wie im Biolandbau, sodass ich einfach bestimmte Mantelsaaten noch drumherum mache, um ein Feld, dass mir eben meine Schädlinge quasi das Attraktive ist für den Schädling, mit denen rauszieht. Oder das eben attraktiv ist für den Gegenspieler, sodass ich ganz viele Gegenspieler habe gegen meinen Schädling. Dass man einfach solche ganzen vernetzten Systeme anbaut. Ich denke, das ist langfristig sehr viel erfolgreicher als eine einzelne Technologie.
Dann könnte aber der Landwirt ja selber was gegen Schädlinge tun und bräuchte keinen Konzern mehr.
Ich meine, der Landwirt, dessen Aufgabe ist jetzt eben eine gute Landwirtschaft, Landwirtschaft zu betreiben, die Böden zu schonen, die Umwelt zu schonen und zu fördern. Es ist ja nicht nur dazu da, um Monsanto reich zu machen oder auch jeden anderen Konzern. Es gibt ja eine große gesellschaftliche Aufgabe. Und ich denke, die Aufgabe des Staates und der Forschung, der staatlichen Forschung, sollte eben auch sein, dieses gesamtgesellschaftliche Wohl im Auge zu haben und nicht irgendwelchen Konzernen zu dienen.